Corso. Kunst und Pop. Der Corso-Podcast mit Moderator Adalbert Sinjewski und
Jana Zündel, Medienwissenschaftlerin an der Goethe-Universität Frankfurt.
Und wir sprechen über die Emmy-Verleihung und die Serientrends. Gestern Abend ging sie über die Bühne, die Verleihung der Emmy Awards, der als der Oscar der TV-Branche gilt. Aktuelle Serien stehen dort vor allem im Fokus. Es gab einen Überraschungssieger in der Sparte-Comedy-Serie und es gab einen Rekord, nämlich eine Produktion, die die meisten Trophäen in einem Jahrgang in der Geschichte des Preises abgeräumt hat. US-Korrespondent Reinhard Spiegelhauer hat die Emmy-Vergabe verfolgt.
And the Emmy goes to Will Smith.
Will Smith, da war doch was.
First of all, relax. Despite my name, I come in peace.
Will Smith, der Drehbuchautor, hatte die Lacher, als er an die Oscar-Ohrfeige des Schauspielers erinnerte. Einer der vielen unterhaltsamen Momente der Show und er bekam auch die Auszeichnung für das beste Drehbuch für die Spionageserie Slow Horses, ein Fall für Jackson Lamb. Auch lustig?
Liza Colon-Zayas, the bear.
Lisa Colon-Zayas, viele kennen sie einfach als Tina aus The Bear.
Thank you for lowering the microphone for me. Thank you so much.
Die Schauspielerin ist nur 1,60 groß, bedankte sich erst dafür, dass man ihr das Mikro runtergestellt hatte, dann beim ganzen Cast und der Produktion. Sie wurde als beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie ausgezeichnet und machte ihre puerto-ricanische Abstammung zum Thema. Latinos, glaubt an euch und geht wählen.
Keep believing and vote. Vote for your rights.
The Bear, die Serie um den Sandwich-Imbiss in Chicago, sahnte bei den Primetime Emmy Awards 4 Prämien ab. Beste Nebendarstellerin, bester Nebendarsteller, bester Hauptdarsteller und beste Regie. 4 Emmys und in den sogenannten kreativen Kategorien, schon eine Woche vorher mit weniger Tamtam verliehen, waren es 7. 11 also insgesamt. Und damit weniger als die Dramaserie Shogun alleine in den kreativen Kategorien eingefahren hatte, nämlich 14. Jetzt kamen nochmal 4 obendrauf. Beste Dramaserie, beste Regie, beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller. Es sei eine Ost-West-Begegnung gewesen, die ihm Hoffnung mache, so Hauptdarsteller Hiroyuki Sanada.
And Shogun taught me that when people work together, we can create a better future together. Thank you so much.
Zusammen können wir eine bessere Zukunft schaffen. Das war auch ein Thema von Prinzessin Diana. In der Dramaserie The Crown, gespielt von Elizabeth Debicki. Sie wurde dafür als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Diese außergewöhnliche Persönlichkeit verkörpern zu dürfen, sei ein Geschenk gewesen, sagte sie.
Playing this part based on this unparalleled, incredible human being has been my great privilege. It has been a gift. Thank you so very much.
Keine Überraschung, der Erfolg von Rentierbaby in der Kategorie Miniserien. Beste Miniserie, bestes Drehbuch, beste Nebendarstellerin und bester Hauptdarsteller. Die Stalking-Geschichte ist nach Erlebnissen des Autors und Hauptdarstellers Richard Gadd entstanden. Ohne große Namen und das müssten sich Studios öfter trauen, so Gadd.
But you don't need big stars, proven IP, long-running series, catch-all storytelling to have a hit.
Wie zuvor in der Geschichte der Emmys war die Gruppe der Nominierten so divers wie in diesem Jahr. Auch die Geschichten tauchten häufiger als früher in weniger bekannte Lebenswelten ein, zum Beispiel die der indigenen Stämme Alaskas in der Miniserie True Detectives. Hauptdarstellerin Jodie Foster bekam für ihre Darstellung einer Polizeichefin in der Serie den ersten Emmy ihrer langen Karriere. Politische Botschaften gab es wenige, nur kleinere Seitenhiebe. Selbst John Oliver, dessen Show in der Kategorie beste gescriptete Unterhaltungssendung gewann, blieb in seiner Dankesrede völlig unpolitisch und dankte einfach seinem Team.
Thank you so much. Thank you to my staff. Some of them are here, others are in Brooklyn. Whatever you're doing, I hope you're having fun.
Manche sind hier, manche in Brooklyn. Egal wo, ich hoffe, ihr habt Spaß.
Ja, tendenziell unpolitisch, aber über weite Strecken auch routiniert und wenig glamourös war diese Emmy-Verleihung. Wenn man so will, ein Spiegelbild der Serienlandschaft generell, denn innovative Produktionen sind selten geworden. Jana Zündel, Hex und The Bear haben Sie gesehen. Was halten Sie von dieser Preisvergabe für die beiden?
Ich war tatsächlich über den Sieg von Hex ein bisschen überrascht, aber positiv überrascht, weil die Serie für mich auch in den letzten beiden Jahren so ein Highlight war, so eine kleine Entdeckung. Aber auch gleichzeitig eine, die meines Erachtens ein bisschen unterm Radar flog. Was auch überraschend ist angesichts dessen, dass es ja eine Showgeschäftssatire ist und wir wissen ja alle, wie gerne Hollywood über sich selbst spricht.
Was fanden Sie an Hex super?
Der Ansatz mit dem Stand-Up-Comedy-Programm und dieser Generationskonflikt, was heute als Humor und guter Humor empfunden hat, das ist etwas sehr am Puls der Zeit, wie ich fand. Also diese quasi Verhandlungen, die stattfinden zwischen der Gen Z-Vertreterin und der Grand Dame der Comedy. Das fand ich
Generationenkonflikt, also jetzt ins Showgeschäft übertragen.
Genau.
Und The Bear, King of the Kitchen?
Ja, The Bear ist eigentlich unumstritten eine der großen Entdeckungen in den letzten Jahren gewesen. Eines dieser Highlights, das ist mal wieder eine Serie, die anders erzählt und die vom Zuschauer auch wieder mehr fordert, als das vielleicht andere Serien tun. Interessanterweise ist sie ja in dieser nicht so ganz passenden Comedy-Kategorie nominiert. Dabei ist es ja durchaus eher so eine Mischform beziehungsweise mehr auf dem Weg zu einem handfesten Drama hin. Aber halt ne, durch das halbstündige Format in den Emmy-Kategorien, die sind da sehr rigide. Und The Bear ist einfach so eine Ausnahmeerscheinung gewesen durch diese, wie sie das Publikum affiziert hat. Diese Serie ist ja, wenn wir uns an die erste Staffel erinnern, sehr hektisch gewesen und da überträgt sich ja der Stress aus der
Restaurant-Küche
direkt auf das Publikum. Das war eine für mich persönlich auch eine sehr eigenartige und neue Seherfahrung, was nicht so oft vorkommt. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein Lightning in a Bottle-Moment gewesen mit dieser Serie.
Allerdings Hex und The Bear, damit wurden die zweite bzw. dritte Staffel prämiert. Also beide Serien gibt es ja schon seit einigen Jahren. Shogun ist eine sogenannte Limited Series. Also nach einer Staffel war sowieso klar, es ist definitiv Schluss. Da ist die Frage, ist das so ein bisschen symptomatisch für die Serienlandschaft? Also es gibt SerienkritikerInnen, die sagen, einerseits ist die Auswahl aktuell größer als jemals zuvor. Andererseits gab es lange keine Serie mehr, über die alle am nächsten Tag gesprochen hätten. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, woran liegt das?
Ja, das ist quasi so ein bisschen Luxusproblem der heutigen Serienlandschaft. Wir haben einfach einen sehr hohen Standard im Seriengeschehen jetzt. Wir haben unumstritten sehr viele gute Serien, denen man handwerklich nichts vorwerfen kann, die gut erzählt sind, tolles Schauspiel und so weiter. Es gibt aber nur noch wenige so Standout-Serien, also so wirkliche Highlights, über die man sich vielleicht auch streiten kann und die etwas mit einem machen, also die uns emotional auch mitnehmen und zum Nachdenken bringen. Und da sind wir einfach irgendwo auch verwöhnt mittlerweile im Seriengeschehen. Und deswegen kommt, glaube ich, alle Jahre wieder derselbe Vorwurf an Serienschaffende, dass es eben nicht mehr diese großen Ausnahmeserien gibt, die vielleicht dann auch das überhaupt das Fernsehen und serielle Erzählen voranbringen. Gleichzeitig frage ich mich dann natürlich auch immer, muss das überhaupt sein, wonach Fernsehen immer streben muss? Weil es gibt ja sehr unterschiedliche Gründe, Serien zu schauen und auch sehr unterschiedliche Publikumsgruppen und was die dann wiederum erwarten von einer Serie. Aber Shogun ist in der Hinsicht eine Ausnahme, weil man sich hier natürlich auch mal einem anderen Thema aus einem nicht westlichen Kulturkreis widmet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Serie zwar als Limited Series geplant gewesen, also nur mit einer Staffel. Allerdings jetzt durch den großen Erfolg, dann wurden neue Staffeln in Aussicht gestellt. Das große Problem der Serienzeit aktuell ist natürlich auch, dass viele Serien es gar nicht erst über eine erste Staffel hinaus schaffen. Es gibt ja sehr viele eben Absetzungen, gerade im Streaming-Bereich. Und vielleicht ist dadurch auch so ein Umdenken entstanden, dass man vielleicht von vornherein erstmal auch nur eine in sich geschlossene erste Staffel plant, sollte es dann eben abgesetzt werden.
Ja. Die New York Times subsumiert diese Entwicklung aktuell unter dem Begriff Mid-TV, also mittelmäßiges Fernsehen sozusagen. Also Serien, die sehen sehr gut aus, sind prominent besetzt, aber irgendwie doch nur mittelmäßig. Es fehlt so die Innovationskraft inhaltlich von der Form her. Haben wir also nach dem Boom vor einigen Jahren nun Stagnation erreicht bei den Serienstoffen?
Ja, genau auf diese Einschätzung wollte ich hinaus, dass es einfach so ein Gewöhnungs- und Verwöhnungseffekt sich eingestellt hat beim Publikum. Gerade vielleicht auch beim Publikum, das sich ein bisschen mehr mit Fernsehen und Serien beschäftigt, auch professionell damit beschäftigt, dass eben nicht mehr diese Erzählinnovationen beispielsweise gibt, wie das Twin Peaks vor einigen Jahren gemacht hat, oder vielleicht auch nicht mehr die großen epischen Erzählungen oder Charakterstudien wie The Sopranos oder Breaking Bad sie hervorgebracht haben. Das kommt schon immer mal noch vor, aber es leuchtet nicht mehr so stark im aktuellen Seriengeschehen, weil wir eben einfach diesen hohen Standard des Serienerzählens jetzt erreicht haben, dass viele Serien gut sind, aber nur wenig wird noch als künstlerisch wertvoll empfunden, im Sinne von, okay, das bringt jetzt wirklich Fernsehen voran und daran wird man sich noch Jahrzehnte später erinnern.
Die Zeit hat sogar geschrieben über den Zustand der Serien. Amazon, Netflix und Co. sind dabei und ich zitiere, die Kunstform zu zerstören. Würden Sie so weit gehen in der Beurteilung?
Nicht unbedingt zerstören, aber es stellt sich, glaube ich, ein Bequemlichkeitseffekt vielleicht auf Seiten der Serienproduktion ein. Man hat jetzt einmal so Formeln gefunden, die funktionieren, die viele Klicks und Zuschauer ziehen, ne, auch so bestimmte Themen, Sparten, Formate. Und wenn was gut funktioniert, never change a winning team. Es geht ja letztendlich darum, dass es angeschaut wird und die Abozahlen stimmen. Und das ist natürlich gerade bei Netflix, Amazon und so weiter, bei den Streaming-Serien ein größer werdendes Problem, dass die Serienstoffe sich immer mehr ähneln und dass aus Sicht eben des Zuschauers, der Zuschauerin eben auch immer wieder nur ähnliche Serien einem angeboten werden, weil so funktionieren die Empfehlungssysteme und die Algorithmen.
Ja, Sie haben von Algorithmus gesprochen, Klicks und Never Change a Winning Team. Das klingt nach Betriebswirtschaft. Wir hatten neulich J.D. Payne, das ist der Serienmacher von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, der zweiten Staffel dieser Serie. Und er hat natürlich mit seiner Serie sozusagen Milliardenbudget, das er zugreifen kann. Amazon hat sich das teuer kosten lassen, aber ist damit eine Ausnahme. J.D. Payne sprach nämlich von einer Phase der Konsolidierung bei diesem Wettbewerb der Streaming-Anbieter. Also die Anbieter rechneten mit Spitzenbleistift, weil sie für die Zahl eben ihrer Abonnenten gewillt sind, in die Serienproduktion zu investieren. Das heißt, ja, die Betriebswirtschaft killt sozusagen so die spannenden Inhalte.
Genau, also weil Neues zu erzählen und es vielleicht auch anders zu erzählen, kostet in der Regel Geld. Und das ist mittlerweile ein Risikogeschäft, dass viele Anbieter, gerade die Streaming-Anbieter, die unter einem großen ökonomischen Druck stehen und die Milliarden ausgeben für Serienstoffe, die eigenen und auch die, die sie einkaufen von woanders. Das ist so ein Risiko, dass sie nur noch bei wenigen Ausnahmeproduktionen wie eben so einer großen Marke wie Herr der Ringe bereit sind einzugehen. Uns fehlen so ein bisschen dadurch auch die innovativen Stoffe im Sinne von, das sind Originaldrehbücher, also keine Adaptionen oder Stoffe, die in irgendeiner Weise auf einer bereits existierenden Marke oder einem Erzähluniversum basieren.
In Deutschland waren wir bei der Serienproduktion ja lange hinterher. Seit einiger Zeit scheinen deutsche Serien ja international konkurrenzfähig zu sein. Also etwa die Action-Thriller-Produktion Cleo war weltweit ein Erfolg. Die Schmonzette, sage ich mal, Maxtonhall, ist die meistgeschaute nicht englischsprachige Serien aller Zeiten auf Prime, Amazon Prime Video. Ist das also in Deutschland bei uns ein Gegentrend, eine Gegenentwicklung im Gegensatz zu den USA?
Das würde ich nicht unbedingt sagen. Also es gibt deutsche Serien, die gerade im Streaming-Geschäft auch plötzlich wie Leuchttürme herausragen, aber das sind nach wie vor Ausnahmeerscheinungen. Ebenso was wie Cleo oder vor ein paar Jahren noch die Serie Dark, die ja ein Originalstoff ist, wenn ich mich richtig erinnere. Aber Maxtonhall ist quasi die andere Seite des Spektrums. Das ist eine sehr erfolgreiche Young Adult Buchreihe, die da adaptiert wurde und wahrscheinlich auch relativ schnell adaptiert wurde und umgesetzt wurde und die in die typischen Seriengenres Rich Kids, Teen TV reinhaut und da wirklich einfach jede Box abhakt. Also es ist wirklich dieses Genre so einmal eins zu eins umgesetzt und das könnte den Erfolg begründen. Oder vielleicht auch einfach, dass die Serie dann auf anderen Plattformen, die jetzt keine reinen Fernsehplattformen sind, wie TikTok oder Instagram, gut funktioniert mit den Schnipseln, die man da weiterverwenden kann aus der Serie. Also dann mal so eine schmissige Zeile, die jemand raushaut oder die tollen Outfits, die sie tragen.
sagt Jana Zündel, Medienwissenschaftlerin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Mit dir habe ich gesprochen über die Trends im Serienmarkt und die Emmy-Verleihung. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne. Vielen Dank.
Das war der Corso-Podcast für heute. Jederzeit, überall da, wo es Podcasts gibt und in der Deutschlandfunk-App. Und live im Radio, Montag bis Samstag, immer um 15.05 Uhr. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Corso. Kunst und Pop.